Ich habe das immer so beschrieben, dass er so ein bisschen wie so ein kleiner Pudel ist, der sich so in die Wade seines Gegners festbeißt.
Ja, als alles in die richtige Richtung läuft, war wahrscheinlich der Vizemeister in Chemnitz. Das war dann so der Moment, wo man gemerkt hat, okay, das läuft in die richtige Richtung.
Ja, wenn du mir die Frage vor 15 Jahren gestellt hättest, dann hätte ich gesagt, auf jeden Fall, jeden Ball, den man nicht als Erster als Topspin spielt, ist ein verlorener Ball.
Der Matze Danz hat sich viel Mühe gegeben, auf jeden Fall bei den Spitznamen. Er hat jetzt Red Devil in Hülperstein durchgebracht. Davor hat er mal Blockmeier mich genannt.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here to Christian Solier. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo.
Einen wunderschönen 20. Februar wünschen wir euch in der Woche der Bundestagswahl. Und lieber Richard, hallo erstmal.
Hallo, Benedikt.
Wir haben wieder mal eine Legislaturperiode überstanden und das auch ganz ohne eine offene Feldschlacht. Also im Gegensatz zu der Regierung der vergangenen 3 Jahre läuft es bei uns nach wie vor harmonisch. Wie geht's dir?
Ach ja, ich sag mal, man behält die Fassung. Es sind sicherlich jetzt viele Dinge, die so im Hintergrund laufen, wo man sich so langsam Richtung Weltmeisterschaft orientiert. Gibt nach wie vor viele Dinge, die angeschoben werden müssen, gemeinsam auch mit dem DOSB. Also langweilig wird uns nicht, auch wenn im Augenblick, ich sag mal, es zwar viele Turniere gibt, aber die ganz große oder das ganz große Turnier mit der WM hat ja noch ein bisschen Zeit.
Das stimmt. Und ich habe dir die Kolumne geschickt von der Taz, hast du das gelesen? Da hat sich, warte mal, wie heißt der? René Hamann hat sich Tischtennis-Podcast angehört, warum auch immer, weil der offensichtlich gar nicht so drin ist im Thema. Und soll ich mal vorlesen, was er geschrieben hat?
Ja, mach das mal.
Kann der André auch ein bisschen schmunzeln. Der Verbandspodcast, da geht's schon los. Ping-Pong und Brause traut sich Tischtennis mit Ping-Pong zu labeln und der seriösen Spielern eigentlich ein No-Go. Der Brause im Titel ist Richard Brause, Ex-Spieler und Vorstandsmitglied beim Deutschen Tischtennisbund, ein Funktionär also, der viel vom Verband und dem Drumherum erzählen kann, oft aus einer zu großen Nähe.
Da hab ich meinen Feedback bekommen.
Ja, sein Partner ist Benedikt Probst, der sich als eine Art Manuel Antrag versteht, also als Sidekick, der die wesentliche Arbeit macht. Lernfaktor, Doppelpunkt, naja.
Naja, das nehme ich mal auf. Vielleicht ist er auch wirklich nicht ganz so tief im Ping-Pong drin wie wir beide. Und ja, Manuel Antrag, ich finde, da bist du geadelt worden, Benedikt. Ja, ich fand den eigentlich immer super witzig. Und insofern, ich sag's mal so, wenn wir in der FAZ, ne, FAZ hast du gesagt, oder Taz, wie war das?
Taz, ja.
Wenn wir da zumindest schon mal thematisiert worden sind, das schadet nicht. Und da über die anderen Bewertungen können sich ja unsere Zuhörer immer ein eigenes Bild machen. Da stehen wir drüber.
Genau, und um den Lernfaktor ein bisschen zu erhöhen, in dieser Folge haben wir uns auch einen Gast eingeladen, die alle, die unseren Instagram-Kanal verfolgen, wissen schon, wer es ist. Ich muss sagen, ich habe ihn das erste Mal, glaube ich, so richtig, ist er bei mir auf dem Bildschirm gekommen in Chemnitz bei den deutschen Jugendmeisterschaften 2022 war das, glaube ich, als er ins Finale eingezogen ist. Ich sag mal, spätestens seit da geht's eigentlich nur bergauf mit ihm. U21 EM Bronze, Viertelfinale bei der Herren-EM und bei der Jugend-EM und bei der Jugend-WM geholt. Jetzt erst kürzlich, letzte Woche, beim WTT FIDE in Düsseldorf ins Halbfinale eingezogen, in die TDBL gewechselt, nächste Saison für TSV Bad Königshofen und seit dieser Woche ein Top-100-Spieler. Herzlich willkommen, André, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie fühlt sich's an als Top-100-Spieler?
Naja, erstmal hallo zusammen. Kurze Korrektur, ich war leider nicht im Viertelfinale der Herren-EM, leider nur im Achtelfinale. Aber ja, mir geht's sehr gut, ich fühle mich klasse und als Top-100-Spieler ist auch eine sehr schöne, also Erfahrung, auch jetzt mal da oben langsam angekommen zu sein. Ich meine, das ist mein erstes Mal in den Top 100 bei den Herren und ich freue mich einfach riesig über den Erfolg.
Ist das so ein, hast du dir so Meilensteine gesetzt? Ist das vielleicht sogar einer davon, wo man sagt, okay, gerade wenn man aus der Jugend rauskommt, erstes Ziel mal in die Top 100 einzuziehen?
Ja, natürlich, also irgendwo schon. Aber ich habe mir jetzt keine genaue Weltranglistenposition erstmal für dieses Jahr überlegt. Das ist relativ schwer immer vorauszusehen mit den ganzen Turnieren, die man spielt. Aber erstmal in die Top 100 zu kommen, ist natürlich irgendwo ein Meilenstein für mich gewesen. Und ja, dass ich den so schnell erreiche, hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Ja, Richard, dass ich ihn direkt ins Viertelfinale gehoben habe im EM, liegt vielleicht daran, dass er wirklich so für Furore sorgt. Ich weiß, wir hatten in der letzten Folge oder in der vorletzten, war es, glaube ich, ein Champions. Warst du das oder hattest du jemanden zitiert, der ihn mit Grille Süß verglichen hatte?
Ich meine, dass ich jemanden zitiert habe, und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann war das Jürgen Persson, der in seinem wunderbar besten Deutsch-Schwedisch-Singsang gesagt hat, hey, ihr habt einen neuen Christian Süß, wie heißt er gleich? Ja, das war so ein bisschen im Vorfeld, weil du die WM-Vorbereitung ja in Schweden auch zum Teil gemacht hast. Da hatte ich über den Jürgen mit Matthias Falk dann so ein bisschen konferiert. Und ja, da hat er diese Aussage getätigt. Das ist vielleicht ein neuer Christian Süß. Naja, also ich sag mal, zumindest aus Hamm oder in Hamm haben beide ja gespielt. Schauen wir mal, wie alles andere dann sich entwickelt.
Kannst du mit solchen Vergleichen was anfangen, André?
Nicht wirklich, aber ich wurde schon sehr häufig mit Christian Süß verglichen. Auch hier im Training schon von Dirk Wagner, der hat auch sehr häufig gemacht und auch sehr gerne gemacht. Aber ich konnte nie wirklich einen großen Vergleich damit anfangen, weil ich ihn in seiner Jugendzeit nie erlebt habe. Aber so wie Christian Süß wäre am Ende gar nicht schlecht. Ein, zwei Erfolge hat er auch gehabt.
Hast du den mal spielen sehen?
Auf Videos ja, aber live noch nie.
Spielt er überhaupt noch live, Richard? Ich habe gehört, der ist jetzt bald fängt jetzt bald als Pilot an, oder?
Ganz genau, der ist sozusagen im besten positiven Sinne beim Abheben. Glaube, dass er, lass mich jetzt nicht lügen, im April bei Eurowings beginnt. Ja, vielleicht fliegt er uns jetzt auch mal bald.
Das stimmt, der Vize-Weltmeister, also im Doppel, Europameister, Silber im Team bei Olympia. Also von den Erfolgen her ist das schon nicht schlecht. Der Körper sollte vielleicht ein bisschen besser halten bei André. Aber da sind wir guter Dinge. André, wir haben, ich weiß nicht, du bist ja sicher auch treuer Hörer von dem Podcast. Wir haben für jeden Gast immer unser Spiel Ping-Pong. 11 Fragen, 11 kurze Antworten, 11 kurze Fragen, 11 kurze Antworten. Da musst natürlich auch du durch. Wir hatten das schon länger nicht mehr. Ich glaube, wer war der letzte Gast? War Timo, oder? Timo, ja. Vor Olympia, da haben wir es noch nie mal gemacht, glaube ich, weil der ja schon das zweite Mal da war.
Genau.
Also ich bin schon ein bisschen aus der Übung, aber es tut auch nicht weh. Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Okay, es geht los. Erste Frage, Aufschlag oder Rückschlag?
Aufschlag.
TSV Bad Königshofen oder SC Paderborn?
Königshofen, muss ich jetzt sagen.
Mein Vorbild muss nicht unbedingt Tischtennis sein, kann alles sein.
Auf Timo Boll war es auf jeden Fall früher. Jetzt ist mittlerweile kein genaues Vorbild mehr da, sondern einfach viele, viele große Sportler, die ich mir angucke und ein bisschen verfolge.
Diesen Schlag hätte ich gerne von einem anderen Tischtennisprofi.
Ganz viele. Vorhand von Malone.
Netflix oder PlayStation?
Netflix.
Wenn ich kein Tischtennisspieler wäre, dann wäre ich...
Oh, keine Ahnung, vielleicht Fußballspieler?
Ich gehe dann auch nochmal auf die Antworten ein. Mein größter Erfolg bisher?
U21, ein dritter Platz.
Meine bitterste Niederlage bisher?
WM-Viertelfinale gegen Izuka.
Kantenbälle und Netzroller, Punkt, Punkt, Punkt.
Habe ich häufig gerne.
Wer hat sie nicht gerne? Meine Lieblingsübung?
2-2.
Und die letzte Frage, dann hast du schon geschafft, ist, mit diesem oder dieser Prominente würde ich gern mal einen Doppel-Querstrich-Mix spielen.
Vielleicht mit einem Timo und Doppel mal spielen, aber wird vielleicht zeitlich knapp.
Musst du dich beeilen, genau.
Ja, ich frage mich, wo du das noch umsetzen willst. Gibt's keinen, hast du keinen irgendwie einen Lieblingsschauspieler, Lieblingsmusiker oder vielleicht ein Lieblingssportler aus einer anderen Sportart?
Dann vielleicht ein Doppel mal mit Cristiano Ronaldo würde ich schon spielen.
Der kann auch angeblich ein bisschen Tischtennis spielen. Also die Portugiesen Montero, Geraldo und Freitas, Der kommt ja da aus der, aus Madeira, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. Und deswegen hat er tatsächlich auch eine gewisse Affinität zum Tischtennis.
Also SC Paderborn kommt ja daher, dass du, zumindest habe ich das gelesen, SC Paderborn-Supporter bist. Und weil du es auch gesagt hast, wenn ich kein Tischtennisspieler wäre, wäre ich Fußballer, liegt es daran, dass du ganz ambitioniert auch Fußball gespielt hast?
Ja, ich habe früher lange Fußball gespielt. Ich glaube, 7 Jahre waren das am Ende. Und dann habe ich mich, ich habe auch lange Tischtennis und Fußball gleichzeitig gemacht. Dann habe ich mich irgendwann für Tischtennis entschieden. Und wenn ich jetzt einen normalen Beruf wählen müsste, hätte ich keine Ahnung, was ich machen will. Deswegen wahrscheinlich eher Fußballer dann wäre es geworden.
Das ist auch nicht schlecht. Position?
Abwehr. Ich war nicht sehr schnelle Läufer.
Nicht schnell, aber ausdauernd, oder? So war es bei mir früher auch. Deswegen musste ich immer auf der 6 spielen. Ja, super. Also du bist schon Profi, merke ich schon. Absoluter Medienprofi. Wie stehst du so dazu? Hast du da Bock drauf? Oder ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt welche, die entwickeln sich ja. Dann gibt es welche wie Annette, die irgendwie schon gefühlt mit dem Mikrofon auf die Welt gekommen ist. Wie ist es bei dir so?
Ja, ich bin auf jeden Fall nicht mit dem Mikrofon auf die Welt gekommen. Ein bisschen finde ich es sehr gut und auch wichtig, aber zu viel muss es auch nicht sein bei mir.
Okay, Richard, hast du gehört, ne? Wir kommen gleich zu dir, André. Davor habe ich aber aus aktuellem Anlass noch einen kurzen Einschub, denn ist irgendwie ein bisschen traurig, aber es war irgendwie auch absehbar. Gestern wurde es dann offiziell, dass Kilian Ort seine Karriere beendet hat, aus gesundheitlichen Gründen. Der Körper hat er ja nicht so richtig mitgemacht und Kilian war ja auch immerhin Schüler-Europameister im Mixed mit Nina 2013. Der hat einen Titel auf der WTT-Tour geholt beim Contender in Budapest, wo damals auch Zweiter hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur ganz knapp gegen Ruhls verloren, deutscher Jugendmeister und war vor allem halt auch ein richtiger Pfundskerl, ein richtig guter Typ und irgendwie tut es schon ein bisschen weh, dass er jetzt quasi den Schläger ein bisschen analog auch, ich weiß nicht, er kann mich gerne korrigieren, weil wir es schon von ihm hatten, zu Grille Süß, jetzt an den Schläger hängt mit 28. Da war auch der Körper dann irgendwie nicht so richtig gemacht für den Sport, oder? Wie siehst du das, Richard?
Ja, leider ja, da steckt man halt natürlich nicht immer drin. Das ist einfach so eine Gesamtrückenproblematik, das war das Entscheidende. Und leider war eben Kilian ein Stück weit oder ist ein Stück weit eben anfällig. Und da muss man halt irgendwann dann auf den Körper hören. Kilian hat wirklich viele Jahre probiert, da auch eben einen Weg zu finden. Und hat jetzt aber am Ende gesagt, okay, ich habe alles probiert, ich habe alle Doktoris besucht, deutschlandweit, mir probiert eben überall Hilfe und Tipps zu holen. Ich glaube, er war sogar auch im Ausland unterwegs, um eben jede Möglichkeit zu checken. Ja, und unterm Strich ist wirklich sehr, 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 sehr schade. Also nochmal hier geht ein Dank raus an Kilian. Hat ja, auch wenn er jetzt sehr viel früher als geplant aufhören musste, trotzdem viele gute Erfolge für sich, für Bad Königshofen und auch für den DTDB erreicht. Und wer weiß, wo das alles hingegangen wäre. War ja quasi auf Augenhöhe auch mit Dang zum Beispiel. Ja, haben ja diesen U23-Kader auch durchlaufen. Und du hast schon gesagt, also er war schon wirklich auf dem Sprung. Noch gar nicht so lange her. Da hat er ja ein Stück weit auch wieder die Kurve bekommen. Da hielt der Körper, hat er dann in der Bundesliga auch gegen Timo gewonnen aus dem Kopf, gegen Gosi gewonnen. Also hat da diese Perspektive auch wieder gezeigt. Aber unterm Strich geht da natürlich die Gesundheit vor und irgendwann muss man für sich sagen, okay, jetzt schlage ich einen neuen Weg ein. Also nochmal vielen Dank, Kilian. Ich hatte vor ein paar Wochen mit ihm nochmal auch gesprochen, um eben ja verschiedene Optionen zu checken. Ja, also wenn wir ihm helfen können, werden wir das sicherlich auch in Zukunft machen. Aber ich glaube, er wird sich jetzt erstmal so ein paar Gedanken machen, wie es jetzt genau weitergeht. Also nochmal, Kilian, alles Gute.
André, wie hast du Kilian noch mitbekommen, kennengelernt? Hast du überhaupt noch den näher kennengelernt?
Näher kennengelernt habe ich ihn gar nicht. Als ich dann immer mehr in die Herrengruppe hier in Düsseldorf kam, war er immer weniger da und war dann auch immer mehr verletzt. Und ich habe ein, zwei Mal mit ihm trainiert und es war sehr angenehme Trainings. Er ist ein sehr netter Mensch auf jeden Fall. Und ich hätte sehr gerne mit ihm in Königshofen dann zusammengespielt. Sehr schade, dass er es dann leider nicht machen kann, aber wenn das für ihn besser ist, dann muss er das wohl machen.
Also was ja krass ist, ist, dass ja eigentlich der ganze Verein TSV Bad Königshofen ich meine, es ist auch nicht weit von meiner Heimat, von meiner ursprünglichen, um ihn aufgebaut wurde. Ja, die haben ja dann, wo klar wurde, dass Kilian quasi auch so einen Weg Richtung Leistungssport geht, sind die ja auch jedes Jahr aufgestiegen und wurden immer besser, haben das, ja, die Struktur im Verein verändert, haben die immer mehr angepasst und sind jetzt, ja, sind drauf und dran, zum zweiten Mal hintereinander die Playoffs zu erreichen in der TDBL. Aber ein bisschen so die Fußstapfen könnten das, ich weiß, ich will dich nicht nerven mit Christian Süß und Kilian Ort und was weiß ich, aber so ein bisschen in seine Fußstapfen als ja, Talent, als vielleicht dann auch irgendwie so Publikumsliebling, könntest du da schon steigen, oder?
Das weiß ich nicht. Also Kilian hat da einen großen, großen Einfluss gehabt in Königshofen. Wie schon gesagt, dass der gesamte Verein war um ihn herum gebaut und auch jeder Zuschauer, der da war, ich war jetzt Anfang Januar einmal da, wurde dann vorgestellt, jeder Zuschauer hat ihn geliebt und ihn versucht zu unterstützen und angefeuert. Also wenn ich auch so ein Publikumsliebling da wäre, dann wäre ich sehr, sehr glücklich darüber.
Ja, also ich glaube, die Chancen stehen nicht so schlecht. Man hört ja, dass du ein ganz umgänglicher Kerl bist. Also der Spielstil ist auch nicht ganz so unattraktiv. Da bleibt es auf jeden Fall spannend. Richard, noch letzte Frage zu Kilian. Also ich sage ja immer aus Mediensicht, der Typ, der wäre ja auch gemacht für alles, was Medien betrifft. Kommentator, Moderator, der kann reden, der ist witzig, der ist schnell im Kopf, der hat richtig viel Ahnung von Tischtennis. Der wäre vielleicht auch, eigentlich wäre auch was als Trainer oder so, oder? Was meinst du?
Ja, also genau wie du gesagt hast, wenn man überlegt, er hat zwischendurch Artikel geschrieben, weiß sich da wirklich sehr, sehr gut auszudrücken, hat ein profundes Wissen. Und insofern, ja, ich hoffe natürlich, dass er im Tischtennis erhalten bleibt. Ich habe mit ihm, wie gesagt, ja auch vor ein paar Wochen auch über ein paar mögliche Varianten gesprochen. Aber ich glaube, das muss er jetzt für sich erstmal alles so ein bisschen sichten und überlegen. Aber ich hoffe, dass er vielleicht dem Tischtennis in irgendeiner Art und Weise erhalten bleibt. Möglichkeiten gibt bestimmt, aber da muss er natürlich auch sagen, okay, das könnte der Weg sein mit allen Chancen und Risiken, die sich vielleicht daraus ergeben.
Es bleibt spannend. Also an dieser Stelle nochmal, Kilian, alles Gute. Ich habe ihm heute schon auch eine Nachricht geschickt, natürlich, weil wir auch, beziehungsweise der Deutsche Tischtennisbund auch noch ein bisschen was machen will, natürlich über ihn und mit ihm, und habe schon gesagt, er soll auf jeden Fall auch mal zu meinem Podcast hier nochmal kommen, vielleicht in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen. Das würde ja auch ganz, ganz gut passen, denn er hat sicher auch viel zu erzählen, wie du schon gesagt hast, in der Generation mit Dangi und vielen anderen groß geworden, und das wäre sicher auch ganz cool. Aber heute ist André da, und Richard, ich habe es gerade schon gesagt am Anfang, wann er bei mir so, ja, das erste Mal richtig auf dem Monitor war, als vielleicht auch Hoffnung, Talent. Wann war's bei dir, dass du irgendwie so André das erste Mal so richtig im Visier hattest?
Naja, das ist im Prinzip gar nicht so lange her. Zwar ist er früh ins Internat nach Düsseldorf gekommen, aber da war es tatsächlich auch so, ja, ich will es mal so sagen, als eine Art Quereinsteiger. Also man konnte sicherlich mit 14, 15, 16 jetzt noch nicht unbedingt prognostizieren, in welche Richtung das sich entwickelt. Das sind halt die verschiedenen Modelle, wie sich Talente entwickeln. André ist relativ gut von den Heimtrainern, vom BTTV, sicherlich auch von einem Dirk Wagner mitgeschult worden. Und dann irgendwann hat es halt mal diesen Extra-Kick gegeben. Ich glaube so, dass das Aha-Erlebnis auch für mich, deswegen sage ich jetzt noch gar nicht so lange her, das waren diese U21 Europameisterschaften, weil man da eben gesehen hat, okay, er spielt eben auf einem Level, wo du eben auch mit zum Teil älterer Konkurrenz dich durchsetzen kannst, von Leuten, die man eben schon länger auf der Pipeline hatte, und plötzlich gehört dann André Bertelsmeier rein. Also insofern, das ist einmal mehr dieser in Anführungszeichen zweite Bildungsweg, über den André eben gekommen ist. Natürlich ist es so, dass es viele Talente gibt, die ganz früh sich schon anschicken, nach oben zu kommen. Bei André hat es ein bisschen länger gedauert, aber eben unterm Strich, was wichtig ist, und das ist egal, über welchen Bildungsweg man danach ganz oben kommt, ein sehr, sehr guter technischer Aufbau auf den ja auch ein Helmut Hampel, ich glaube, den hast du ja auch noch genossen, sehr, sehr großen Wert gelegt hat. Deine Lieblingsübung 2-2 ist auch mit einer der Lieblingsübungen vom Helmut, vielleicht knapp gefolgt von der großen Beinarbeit. Also insofern, das sind schon wichtige Grundlagen, die man eben früh legen muss. Und eine gute Technik, um die eben dann kreativ einzusetzen, ist, glaube ich, das A und das O. Und ich glaube, dieses Rüstzeug, das hat André sehr, sehr gut mitbekommen. Und ja, und jetzt schauen wir mal, wo das weiterhin sich entwickelt.
Wie bist du eigentlich zum Tischtennis gekommen? Weil du gesagt, du hast Fußball gespielt und hast dich dann für Tischtennis entschieden. Was war da ausschlaggebend bei dir, André?
Ich bin über meine größte Schwester zum Tischtennis gekommen. Also es wurde ein Turnier in der Grundschule angeboten. Und dann habe ich gedacht, komm, mache ich mal mit, weil meine Schwester spielt ja Tischtennis, warum nicht? Und dann war ich tatsächlich der Einzige, der sich angemeldet hat. Das heißt, ich hatte eine Privatstunde mit dem Trainer. Und er hat gesagt, ich kann gerne wiederkommen. Und dann irgendwie ist es dann ja dazu gekommen, dass ich dann ein, zwei Mal im Training war. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und war ich konstant immer freitags beim Training da. Und dann irgendwann war ich auch noch mittwochs beim Training. Und dann ist es immer mehr geworden. Und irgendwann war es dann auch so, dass ich dann Fußball gelassen habe. Und dann komplett nur noch Tischtennis gespielt habe.
Wann hast du angefangen? Also wann war das, wo du dann zu dem Training gegangen bist?
Ich habe mit 9 angefangen.
Okay. Ja, das ist stimmt. Das ist gar nicht so früh, aber der Richard hat es schon ganz gut gerade dargestellt. Richard, was ist André für ein Typ? Ich stelle meine Lieblingsfrage, wenn du drei Attribute auswählen müsstest.
Wenn ich drei Attribute auswählen müsste, dann würde ich sagen, sehr konzentriert, sehr zäh. Und ja, in der Lage, wenn ich nochmal so vom Attribut zu sehen, sehr, sehr gut zu analysieren.
Okay, wollen wir mal hören, was der U19-Bundestrainer Dustin Gesinghaus gesagt hat, was der André für einer ist und auch was eine seiner großen Stärken ist. Ich finde es ganz interessant. Ich spiel's mal ab. Ich probiere es mal.
Was ist er für ein Typ? Ja, er ist auf jeden Fall erstmal ein guter Kerl. So insgesamt, kommt immer mit guter Laune in die Halle, ist sehr kritikfähig, das musste er auch das ein oder andere Mal in den vergangenen 2,5 Jahren der Zusammenarbeit unter Beweis stellen. Hab damals schon immer gesagt, dem André, den kannst du auch eine Minute lang einfach vor den Kopf werfen, was er alles nicht hinmacht, was er alles nicht kann und was scheiße läuft. Und er nimmt einem das nie persönlich und kann damit immer umgehen und versucht es auch immer dann ja sich zu bessern in den Bereichen. Ich glaube, dass das eine seiner stärksten Eigenschaften ist, diese Lernfähigkeit. Helmut Hampel hat damals schon immer gesagt, ein großer Talentfaktor ist die Fähigkeit zu lernen. Und die bringt André auch mit. Also es ist sehr schnell in der Lage, Dinge umzusetzen. Was noch auf jeden Fall ihn auszeichnet, das hat er jetzt auch beim FIDA gezeigt. Ich habe das immer so beschrieben, dass er so ein bisschen wie so ein kleiner Pudel ist, der sich so in die Wade seines Gegners festbeißt und nicht mehr locker lässt. Also er ist unglaublich nervig und anstrengend für Gegner, weil man nie das Gefühl hat, dass man den los wird, den Typen. Weil er ist immer hinten dran und du musst jedes Mal auch gutes Tischtennis selbst auf den Tisch bringen, um Punkte zu machen gegen ihn, eben weil er dieses gute Passivspiel noch hat, weil er den Sport im Grundsatz auch verstanden hat. Das heißt, macht eigentlich auch keine Fehler zweimal auf die gleichen Bälle, verliert dann auch nicht 3-0 oder so. Das passiert eigentlich super, super selten. Also im Grunde genommen, einen Satz nimmt er immer irgendwie mit, mindestens. Weil jetzt hat er auch selbst gegen Felix bei der EM und so diesen Einsatz geholt. Und das ist einfach im positivsten Sinne ein sehr nerviger Typ am Tisch.
Ja. Kannst du mit leben? Der nervige, lernfähige Pudel? Das
ja, Pudel höre ich gerade zum ersten Mal tatsächlich, aber an sich kann ich damit leben, weil es dann doch positiv formuliert wurde. Erstmal, ich bin überrascht über die Formulierung Pudel, aber so wie er es dann verkauft, da kann ich sehr gut damit leben.
Was ist ein Pudel ein klassischer Wadenbeißer?
Eigentlich nicht, ne?
Ja.
Er ist so ein Terrier, oder? So ein kleiner, da die verschiedenen. Ja, aber da kennt er sich vielleicht nicht so gut aus mit Hunden, der Dustin. Deswegen, Richard, aber ich, das ist ja auch was man öfters hört. Auch, ich glaube, Helmut hat es auch immer über Timo gesagt oder über alle, die eigentlich gut sind. Diese Lernfähigkeit ist das, so ein wichtiger Faktor, oder? Wie siehst du die Einschätzung von Dustin zu André?
Ja, also ich sag mal, er hat jetzt den Pudel als Bild genommen. Ich sprach von zäh, also dass er sich eben wirklich nicht abschütteln lässt. Das geht komplett in die gleiche Richtung. Ja, ich glaube auch, dass diese Fähigkeit zu analysieren, zu lernen, eine ganz, ganz wichtige ist. Die besten Spieler, die fangen ganz, ganz früh an zu lernen und hören nie auf. Auch ein Timo hat noch im etwas höheren Alter sein Spiel entsprechend angepasst, aufgebaut auf eine sehr, sehr gute Technik. Und ich glaube, das sind diese Fähigkeiten, die man ganz, ganz früh den Spielern mitgeben muss. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Und das denn, als ja jetzt dein, ich will mal so sagen, engster Trainer und Vertrauter über die letzten 3 Jahre, der ist da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg gemeinsam mit dir. Die entscheidende Sache ist halt tatsächlich, dass man immer so die nächsten Schritte probiert, so ein bisschen vorauszuahnen. Was passiert, wie könnte so ein Spiel sein, wie könnte sich so ein Spiel entwickeln. Und ja, du hast das ja jetzt beim FIDA jetzt erst wieder auch ganz, ganz frisch gezeigt, wo du auch zum Teil aus hohen Rückständen zurückgekommen bist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Spiel gegen Wim denke, ja, das ja nicht ganz klar war.
Das stimmt, das war alles andere als klar, das Spiel.
Ist das was, André? Ich meine, jeder, der Tischtennis spielt, kennt diese Gegner, egal auf welchem Level. Die nervig im positiven Sinne, also wenn man dann gegen jemanden spielt, natürlich vor allem im negativen Sinne, nervig sind, ist das was du auch irgendwie bewusst schon immer machst, zu sagen, okay, ich mache nicht zweimal den gleichen Fehler, ich gebe nicht, ich mache dies nicht, oder ist das einfach auch so, es kommt einfach so aus dir raus, wie ist das? Also
ja, ich glaube, so ein bisschen kommt es aus mir raus, weil ich auch an mich den Anspruch habe dann irgendwann, dass ich halt nicht verlieren will, und dazu gehört dann für mich auch nicht, den Fehler zweimal zu machen. Und dass ich dann versuche, immer quasi den Gegner ein paar Punkte noch abzuluxen, hat mir sehr geholfen über die letzten paar Jahre. Und dann habe ich das irgendwann so, ja, eingebettet meiner Spielstrategie fast schon. Und deswegen würde ich sagen, dass so ein bisschen aus mir rauskommt, aber auch teilweise erzwungen wurde dann. Wenn ich mal einen hohen Rückstand hatte, ist natürlich auch der erste Gedanke, ja komm, der Satz ist wahrscheinlich eh gelaufen. Aber dass man dann noch versucht, jeden Punkt irgendwie und jeden Ball auf den Tisch zu bringen, das ist dann irgendwann noch schon dazu Übergang, dass dann einfach Ende drin ist.
Na, so hast du auch den Felix dann richtig genervt, oder? In Linz bei den Europameisterschaften hat ihn dann einen Satz abgelutzt. Ich glaube, waren noch zwei Sätze, waren sogar auch noch in der Verlängerung. Hast du dann da quasi das gleiche System angewendet? Wie war das Spiel damals für dich?
Ja, das Spiel war, sagen wir mal, Überforderung, aber gleichzeitig auch sehr glücklich über die ganze Situation. Einerseits Überforderung, weil ich 2 Sätze komplett überrannt wurde von ihm. Er hat mir dann nochmal kurz aufgezeigt, warum er besser ist. Aber ja, dass ich dann 3 Sätze lang knapp gestalten konnte und einen davon gewinnen konnte, darüber bin ich natürlich sehr glücklich. Aber gegen ihn war weniger das der Versuch, einfach jeden Ball auf den Tisch zu bringen, sondern der Drang, auch einen guten Ball auf den Tisch zu bringen, weil sonst hatte man keine Chance mehr. Deswegen war da auch ein bisschen andere Mentalität auf einmal, weil es darum ging, jeden Ball also so gut wie möglich zu spielen. Nicht nur immer nur auf dem Tisch, immer nur auf dem Tisch. Das war dann bei Jugend manchmal der Fall. Aber gegen ihn musste man schon dann auch mit sehr, sehr viel Qualität die Bälle auf dem Tisch spielen, damit man überhaupt eine Chance hat an dem Punkt.
Ja, dann passt da so ein, und ich glaube, den Ballwechsel haben dann wirklich auch die meisten gesehen, da passt so ein Behind-the-Back zum Satzgewinn. Der passt eigentlich gar nicht so richtig da rein, oder? Wie kam es dazu? Ich glaube, der Ballwechsel würde ich in deiner Karriere auch noch eine Zeit lang verfolgen, im positiven Sinne. Das war auch sensationell. Wie kommt man dann plötzlich auf die Idee, beim Satzball so einen Ball zu spielen?
Ja, wie gesagt, das war etwas Überforderung eigentlich. Er hat das sehr, sehr gut gemacht und ich war dann eigentlich schon raus aus dem Ballwechsel und musste dann irgendwas probieren. Da war dann vielleicht die Mentalität, irgendwie einen Ball auf den Tisch zu bringen, und dann war das die einzige Möglichkeit für mich in dem Moment. Und dann, dass er auch noch kommt, das freut mich natürlich sehr.
Ja, und es hat auch die Zuschauer gefreut und auch Felix musste ein bisschen schmunzeln, Richard. Was siehst du in solchen Spielen, wenn André gegen Felix bei Europameisterschaften so ein Spiel, was am Ende natürlich streckenweise knapp war, aber am Ende auch natürlich teilweise deutlich, was siehst du in so einem Spiel?
Ja, entscheidend ist, dass man, das haben wir ja eigentlich schon hier ganz gut aufgearbeitet, man sagt, okay, man wird ein Stück weit überrollt, aber man versucht, sich so ein bisschen ranzurobben, und das ist das, was man da aus diesem Spiel mitnehmen muss. für jüngere Spieler, die vielleicht nicht so gewohnt sind, mit der maximalen Qualität zu spielen, sondern es mehr gewohnt sind, ja, Ball auf den Tisch und guck mal, was passiert. Das bestrafen die Top-Spieler, nicht nur Felix. Es ist egal, ob das jetzt Felix wäre oder Alex oder Dang oder Patrick Franziska oder Dimitri Ovtcharov, egal wer. Wenn man gegen die eben in so einem Top-Event spielt oder grundsätzlich spielt, merkt man, Tischtennis ist nicht nur ein Ball auf dem Tisch, sondern Tischtennis beginnt tatsächlich mit einer hohen Qualität vom ersten Ball. Und egal, ob ich jetzt den Ball mit mehr Rotation probiere zu spielen oder besser platziert zu spielen, da langt's meist nicht, einen guten Ball zu spielen. Man muss 2, 3, 4 gute Bälle spielen. Und diese Rückmeldung, die kann, glaube ich, kein Trainer, die kann kein Spieler aus sich selbst heraus entwickeln. Die muss man erfahren in genau diesen Spielen.
Ich würde trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, André, weil du bist schon, seitdem du 14 bist, im Internat in Düsseldorf, im Deutschen Tischtennis-Internat. Nimm uns doch mal mit in die Anfangszeit, als du dorthin gekommen bist. Vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, welcher das war, wo du dann gesagt hast, okay, das könnte wirklich in die richtige Richtung gehen, das könnte was werden mit dem Tischtennis-Profi. Das weiß man ja eigentlich nicht, wenn man mit 14 in so ein Internat geht. Wie war das für dich am Anfang und ab wann hat es wirklich so Klick gemacht?
Ja, am Anfang war es eine große Umstellung auf jeden Fall. Einerseits, dass ich dann nicht mehr zu Hause gelebt habe und auch direkt auf eine andere Schule und alles. Ich wurde hier auf jeden Fall sehr gut aufgenommen. Das hat mich sehr gefreut und auch den Umstieg viel leichter gemacht. Dass ich dann in der Anfangszeit noch nicht so große Erfolge verzeichnen konnte, das war mir in dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Aber den Trainern war es klar und die haben doch immer gesagt, dass es alles kommt und dass es Zeit braucht. Da wurde man dann vielleicht mal einen Ticken ungeduldig irgendwann, zum Beispiel nach dem Top 12, wo ich dann 10. wurde, also mein letztes Schülerjahr. Danach war ich dann schon etwas, ja, sagen wir mal, frustriert erstmal für 1, 2 Wochen, aber das hat sich dann auch irgendwann weitergelegt und dann war einfach die Devise, weiter zu arbeiten. Dann kam irgendwann die Corona-Zeit, wo dann das Arbeiten eingestellt wurde und ich, ja, sag ich mal, ein bisschen entspannen durfte auf der Couch. Aber ja, dann irgendwann so mit 16, 17 würde ich sagen, ist dann auch irgendwann der Gedanke losgegangen, okay, ich kann wirklich was schaffen und ich kann wirklich weit kommen auch in diesem Sport. Und ja, am Anfang war es mehr so diese Hoffnung irgendwo, aber noch nicht der richtige Gedanke, dass ich auf jeden Fall auch schaffen kann.
Gab es irgendwie den einen Moment, das eine Turnier, wo du sagst, boah, du hast jetzt gerade irgendwie so den negativen Tiefpunkt, den hast du irgendwie noch im Kopf mit dem Top 12. Gab es irgendwie den positiven, wo du dann sagst, okay, jetzt läuft das alles in die richtige Richtung oder kam das alles so mit der Zeit?
Ja, das alles in die richtige Richtung läuft, war wahrscheinlich der Vizemeister in Chemnitz, wo ich dann bei den U18-Meisterschaften waren das da, glaube ich, noch, 2. wurde. Das war dann so der Moment, wo man gemerkt hat, okay, das läuft in die richtige Richtung, aber es war noch nicht der Moment, wo man dann gesagt hat, okay, mit Tischtennis will ich irgendwie mein Leben gestalten und auf jeden Fall schaffe ich das auch.
Das ist der Moment, den ich auch hatte. Wie du dich dadurch die Konkurrenz gespielt hast, dann im Finale nur gegen Matze Danser verloren. Ich habe auch noch eindrücklich im Gedächtnis, dass Michi Servati dich gecoacht hat in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Aber da dachte ich mir auch, wow, wie der jetzt hier auch, ja, ich sag mal, das war, du hast jetzt nicht zu den engeren Favoriten gehört bei diesem Turnier und ja, hat's dann fast komplett gezogen. Das war schon krass. Richard, wir sprechen oder du sprichst nicht gerne darüber, aber ich frag dich trotzdem, man spricht ja immer so von Jahrgängen und von Hoffnungen und so weiter und so fort. Wir hatten dann bei den Jungs den Kai und jetzt ist irgendwie André schon so ein bisschen der Mann, der da gerade, ich glaube auch für euch, so ein bisschen im Mittelpunkt steht, oder?
Naja, André hat ja auf jeden Fall für eine Menge Furore gesorgt. Ja, ich sagte, André hat selbst ja auch beschrieben, dass man sich ein bisschen Zeit geben muss. Und insofern weder Kai oder auch die schon ein bisschen länger im OKPK sind jetzt so, dass man sagt, nee, das sehe ich total kritisch. Denen muss man alle Zeit geben, sich zu entwickeln, weil mittlerweile die Weltspitze so eng zusammengerückt ist. Aber natürlich ist André da in diesem Bereich sehr, sehr schnell jetzt nach vorne gestoßen. Gehört ja zu den wenigen Spielern, die quasi direkt den Sprung vom NK1, also vom Nachwuchskader, in den OKPK geschafft haben. Oftmals ist es so, dass die Spieler eben, wie auch zum Beispiel Dang oder Benne, diesen Umweg über den U23-Kader machen. Und ja, dass wir einen André da direkt reingenommen haben, zeigt ja auch, dass wir einen André für einen sehr entwicklungsfähigen Spieler halten. Und ja, alles Weitere werden wir jetzt sehen. Wie gesagt, entscheidend ist, dass man geduldig, und das habe ich, glaube ich, schon einige Male gesagt, im Zuge des langfristigen Leistungsaufbaus, da keinen Stress zu sehr aufbaut, aber die Schritte sind natürlich jetzt logisch in die Bundesliga, in die etwas kleineren Erwachsenenturniere wie FIDA oder Contender reinzugehen, ja, und dann einfach auch Erfahrungen zu sammeln, denn die Weltrangliste ist natürlich relativ, ich will es so ausdrücken, volatil. Wenn man mal 4-5 Monate nicht ganz so gut performt hat, dann fällt man auch relativ schnell wieder raus. Und das ist quasi jetzt auch so ein bisschen der Auftrag an André, ans Trainerteam, da eben jetzt weiter dran zu bleiben und das in Ruhe aufzubauen. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
André, wie gehst du selbst mit der Erwartungshaltung um? Ich bin mal, so wie ich dich kennengelernt habe, würde ich mal vermuten, das ist dir eigentlich alles relativ egal, oder? Also jetzt nicht nur die von vielleicht vom Deutschen Tischtennisbund an dich herangetragen wird, aber natürlich, es wird mehr über dich berichtet, schauen viel mehr Augen auf dich. Ja, es wird natürlich dann irgendwann auch ein bisschen mehr erwartet. Wie gehst du damit um?
Also bisher ist das kein Druck oder negativer Druck für mich. Das ist eher etwas Verflügeltes, dass ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekomme und dass einfach mehr Leute auch jetzt meinen Weg hier ein bisschen verfolgen. Ist einfach sehr schön für mich und gibt mir auch ein bisschen Motivation oder Auftrieb dann am Ende. Wenn man mal ein Spiel verloren hat, weiß man immer noch, okay, es ist nur ein Spiel, die meisten sind immer noch dabei und verfolgen mich und es gibt einfach so ein bisschen Motivation, mal weiterzumachen und auch weiter, wie Richard schon gesagt hat, weiter aufzubauen und weiter ruhig zu bleiben dann in den Momenten, weil es dann alles auf dem richtigen Weg ist.
Ich habe Dustin natürlich auch gefragt, was aktuell noch die größeren Baustellen sind. Willst du mal prophezeien, was er gesagt hat, André? Was glaubst du?
Oh. Da gibt's einige. Vielleicht das Rückschlagspiel, würde ich sagen. Und sonst die vielleicht der Gedanke, wie ich, also immer den besten Ball zu spielen und nicht immer nur den Ball reinzuspielen.
Ich habe ein bisschen was rausgekürzt, weil die Passage war ein bisschen länger von Dustin. Was alles gearbeitet
aber
wird.
Das spricht ja für Dustin, wenn er die Stärken kürzer behandelt als die Schwächen und mehr daran denkt, jetzt müssen wir erstmal die Schwächen auch nochmal ein bisschen ausmerzen.
Ja, die positiven Dinge sind ja meistens nicht so interessant für die Hörer, deswegen habe ich das natürlich auch stark zusammengekürzt. Er hat natürlich noch viel mehr von André geschwärmt. Zum Beispiel hat er auch gesagt, was ich ganz interessant fand, was auch ein bisschen zu deiner Entwicklung passt, dass er hat gemeint, er hatte dich schon, glaube ich, als Honorartrainer beim WTTV mit 11 Jahren oder so, hat er dich schon als Schüttling gehabt teilweise. Und er hat gesagt, du hast ihn immer wieder überrascht sozusagen. Also, dass du quasi immer noch besser performt hast, als man es eigentlich erwartet hatte und dass das halt auch viel Spaß gemacht hat und so. Also, er hat noch deutlich mehr positive Worte gefunden. Aber jetzt hören wir uns mal an, was noch gearbeitet werden muss.
Woran wir gerade arbeiten, explizit, und auch das ist ja im Kern, ist ja natürlich immer noch ein Angsthase und freut sich ob seines Passivspiels total und ist aber dann auch in den entscheidenden Situationen genau das, nämlich zu passiv. Also das heißt, wir versuchen immer noch irgendwie so ein bisschen Männertischtennis in ihn reinzubekommen und weg von seinem Schülerschupf und Block. Das erweist sich als schwierig, gerade unter Druck. Neigt er dann doch noch dazu, sich in seine Komfortzone zurückzuziehen und ist dann doch ein bisschen zu viel Angsthase, gerade so zum Start in die Spiele, also auch beim FIDA jetzt, das war eine gute Veranstaltung, aber am Ende ist er auch da zu häufig wieder daran gescheitert, dass er zu ängstlich ist, dass er zu wenig sich zutraut, dass er zu wenig Risiko geht, obwohl er das in vielen Bereichen schon könnte, das heißt, da arbeiten wir gerade so mental und Richtung Spielsystem sehr viel dran und technisch geht's gerade sehr darum, die erste Rückhand ein bisschen gefährlicher zu bekommen, generell mit Rückhand ein bisschen zentraleren Balltreffpunkt zu haben, dass er sich einfach wohler fühlt, das Tempo mit Rückhand selbst zu diktieren und nicht nur Tempo vom anderen mitzunehmen.
Also Rückschlag hat er auch noch später gesagt. Ein, zwei Punkte hat er noch aufgeführt. Du hattest es ja jetzt auch schon im Prinzip davor schon so ein bisschen prophezeit. Wenn man jetzt auch an das Spiel letzte Woche denkt, im Halbfinale hattest du, glaube ich, 2-1, 10-8, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist das dann so ein Punkt, wo du vielleicht ein bisschen mehr Risiko gehen musst? Also gehst du da mit? Ich meine, für den Zuschauer, dein Spiel ist unglaublich attraktiv. Ich schaue dir unglaublich gerne an, weil du eben auch dieses passive Spiel so gut beherrschst. Aber hatte dann einen Punkt, dass du vielleicht hier und da noch ein bisschen risikofreudiger auf den Endschlag gehen musst?
Ja, also er hat auf jeden Fall recht damit. Das ist das Problem bei den Topspielern, dass man leider nicht mehr den Ball nur noch einspielen kann. Das war bei der Jugend so. Damit habe ich auch sehr viele Spiele bei der Jugend dann gewonnen, auch sehr viele knappe Spiele dann bei der Jugend gewonnen, weil die einfach den Fehler machen dann bei 9-9, aber leider machen das die Topspieler nicht, oder das macht die Topspieler auch aus, dass sie den Fehler dann nicht mehr machen. Deswegen muss ich da deutlich aktiver und aggressiver spielen, damit ich die auch zum Fehler dann zwinge.
Richard, würdest du da d'accord gehen? Ich meine, man sagt ja beim Fußball immer, mit der Verteidigung gewinnt man die Turniere. Aber ist doch eigentlich eine gute Basis, wenn es quasi eher darum geht, an der Risikofreudigkeit, an den Endschlägen zu arbeiten, oder?
Ja, also ich glaube, die entscheidende Sache ist, wir brauchen heutzutage halt wirklich komplette Spieler. Und es wäre etwas, wo man einen eigenen Podcast drüber machen müsste, ist es einfacher, einem sehr, sehr offensiv ausgerichteten Spieler ein passives Spiel beizubringen oder einem etwas passiver ausgerichteten Spiel die Durchschlagskraft mit auf den Tisch zu geben. Also ich denke, wichtig ist die Durchschlagskraft, die kriegt man vielleicht auch ein Stückchen auch nochmal neben der Technik mit einer verbesserten Athletik aufgebaut. Aber erstmal, und das sehen wir eben schon seit ein paar Jahren, ist es natürlich einfach auch eine Fähigkeit, ein passives Spiel zu haben, weil das macht es in manchen Dingen natürlich ein Stückchen einfacher. Und ich glaube jetzt insofern, ihr habt das jetzt genau richtig gesagt, geht um etwas gefährlichere Eröffnung bei der Rückhand, vielleicht ein bisschen aggressiver von vornherein in die Spiele zu gehen, also nicht mit diesem System, na, ich schaue erstmal, was passiert und dann gucke ich, dass ich die Spiele noch drehe. Aber es sind auch zum großen Teil Erfahrungswerte. Also ich glaube, dass ein passives Spiel heute unabdingbar ist. Und dann muss man eben früh aus diesem passiven Spiel es schaffen, rauszugehen. Aber diese Fähigkeit, den ersten Ball mal zu fangen, um dann eben zu übernehmen. Ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz elementar ist. Und da bin ich ganz froh, dass der André das schon hat. Und und jetzt geht es darum, diese Durchschlagskraft und Risikoabschätzung eben hinzubekommen als nächsten Schritt.
Hast du dir, André, irgendwie ein konkretes Ziel gesetzt, was du als nächstes erreichen willst? Ich meine, du bist ja gerade auch echt in so einer, Richard hat es auch schon angedeutet, in so einer Phase, dieser Übergang von Jugend zu den Erwachsenen, der sehr, ja, wie soll man sagen, sehr spannend ist. Hast du dir jetzt da irgendwie, nachdem du jetzt in den Top 100 bist, irgendwie noch ein Ziel gesetzt, ein konkretes?
Nee, danach habe ich mir kein konkretes Ziel gesetzt. Ich glaube, das nächste Ziel, was jetzt erstmal, oder das nächste große Ziel, was jetzt erstmal ansteht, ist die erste Liga. Und dass man da halt sich mal erstmal ein bisschen etabliert, mal Erfahrung sammelt auch und dass man da auch mal anfängt, ein paar Spiele zu gewinnen. Und sonst auf den internationalen Turnieren ist immer das gleiche Ziel, so weit kommen wie möglich und versuchen auch irgendwann mal einen Titel mitzunehmen, aber erstmal bin ich noch relativ weit weg manchmal von dem ganzen Titelgeschehen bei den etwas, ja, sag ich mal, größeren Turnieren. Deswegen geht es erstmal darum, ja, sehr viel Erfahrung auch zu sammeln auf diesen Turnieren oder auf den Reisen, die man dann da antritt. Und deswegen, ja, ich würde sagen, das nächste konkrete Ziel ist wirklich die Liga erstmal.
Und hast du Bock auf der DBL?
Auf jeden Fall. Sehr viel Bus.
Und das noch in dem Kessel in Bad Königshofen, wo ich jetzt in der letzten Zeit auch das ein oder andere Mal war. Also da ist schon gut Stimmung. Ganz kurz vielleicht, ich glaube, es kommt gleich auch noch auf Fragen. Wir können direkt weitergehen zu den Fragen, die unsere Hörer via Instagram geschickt haben. Das waren nämlich ziemlich viele. Deswegen tut es mir an dieser Stelle leid, dass ich auch nicht alle hier reinschreiben konnte, beziehungsweise die ein oder andere haben wir, glaube ich, auch schon beantwortet. Erste Frage von CB77 passt direkt dazu. Welcher TDBL-Verein hat dich noch versucht zu verpflichten? Das darfst du wahrscheinlich gar nicht sagen, oder?
Ja, es waren viele Vereine, die mich verpflichten wollten auf jeden Fall, aber ich habe mich dann für Königshofen entschieden.
Warum? Ich habe den Medien entnommen, dass Bad Königshofen, Andreas Albert und sein Team schon länger an dir rumgebohrt haben und dann ein bisschen bisschen Sorgen hatten, nachdem du plötzlich auch bei der EM so gut aufgespielt hast. Warum ist es am Ende Bad Königshofen geworden?
Ja, ich habe auf der Vorstellung dann Königshofen auch gesagt, dass es wegen den Fans war. Das ist vielleicht nicht der erste Grund gewesen, aber auf jeden Fall auch ein Grund da gewesen, da hinzugehen, weil es einfach eine unglaubliche Stimmung da ist. Aber ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt, um mich in der Liga zu etablieren. Und ich habe da einen ruhigen Verein quasi gefunden, der mir alles ermöglichen will. Und ja, dann habe ich mir einfach gedacht, komm, Königshofen wird's. Und jetzt bin ich gespannt, wie es dann am Ende wirklich wird.
Ich glaube, Richard, das war auch nicht die schlechteste Entscheidung, oder?
Absolut, das ist Bad Königshofen, hat da wirklich was aufgebaut, wo man nur sagen kann, Hut ab. Ist ja nicht nur um Kilian, sondern Darko hat da vor einigen Jahren gespielt, Darko Jorgic. Und ja, für mich natürlich nach wie vor immer ein absoluter Vorzeigeprofi, Bastian Steger, mit dem du ja dann vielleicht auch von Düsseldorf nach Bad Königshofen das ein oder andere Mal eben fahren kannst. Ich glaube auch, dass es gut ist, ich will jetzt nicht in so ein Mentoring gehen, aber ich glaube, auf den Zug oder auf den Autofahren kann Bastian oder auch bei den Spielen sicherlich dir das ein oder andere mitgeben, weil Bastian eben als ein absoluter Vorzeigeathlet und toller Mensch hat da viel von seinem Wissen, was er, glaube ich, gerne auch teilt.
Oh, das glaube ich auch. Es passt, wird, kann ganz gut passen, oder, André? Meine kennt euch ja wahrscheinlich jetzt aus Düsseldorf schon ein bisschen.
Außerdem, weißt du, der kann dir ja noch mal ein paar Tipps zur Rückhand geben.
aber nicht die Technik, oder, Richard?
Die Technik nicht, aber vielleicht, wie man wann wo am besten beschleunigt, darüber kann er schon Auskunft geben, denke ich.
Ja, ich guck mal, ob ich die Technik nicht auch übernehme von hinten. Das sieht doch ganz schön aus, wenn er dagegen schwingt, aber ich glaube, von ihm kann ich auf jeden Fall viel lernen.
Das stimmt, auch ein ganz mega Typ einfach. Nächste Frage hängt unmittelbar mit zusammen. TTA 912, warum hat es dann am Ende, mal unabhängig vom sportlichen Ausgang, auch mit Köln nicht mit der TTBL geklappt? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also hauptsächlich war es dann der sportliche Stand oder Ausgang. Und es ist immer sehr schwer für einen Aufsteiger zu planen, weil man ja nie genau weiß, also bis zum Ende der Saison, ob es dann wirklich klappt, weil es ja immer die Option gibt, dass man dann am Ende ein paar Spiele verliert und dass man dann doch nicht mehr da oben steht. Aber im Endeffekt war es der sportliche Grund, der dann ausschlaggebend war.
Ja, kleinen Matti, aber im Moment hast du gemerkt, dass es mit der Profilaufbahn klappen kann. Das hatten wir schon. Thiago Dück, kennst du Felix Lebrun? Ich spiele auch Penholder und wollte ein paar Tipps von euch. Das ist vielleicht, ich glaube, da müsst ihr nochmal die Folge mit Dangi hören. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen darüber gesprochen. Kennst du Felix Lebrun? Habt ihr da ein, zwei Worte gewechselt, da auch in Linz, als ihr gespielt habt?
Nee, nicht wirklich. Also man hat davor mal Hallo und Tschüss gesagt oder mal, wie geht's hier? Aber sonst eine wirklich Unterhaltung mit
Menü. Der Felix kennt in erster Linie die jüngeren Spieler.
Meinst du, André ist schon Routinier im Vergleich zu Felix?
Naja, also ein bisschen älter ist er ja.
Ja, das stimmt. Das war auch ein kleiner Witz, den man dann bei in Linz gesagt hat, weil gegen einen jüngeren Spieler will ich ja nicht verlieren. Aber hat dann leider nicht geklappt.
Ja, der Witz, der zieht bei vielen bei Felix. pass auf, jetzt ganz, ganz knebliche Frage. Kevin, ECH7, bist du mit Dustin als Trainer zufrieden?
Kann ich kurz beantworten? Ja, bin sehr zufrieden mit ihm.
Ja, da möchte ich auch noch mal kurz einsteigen. Ich glaube, was du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, ne? Als Elfjähriger schon auch da ein bisschen was gemacht. Und ich glaube, die beiden sind richtig über die letzten 3 Jahre zusammengewachsen. Und ich bin darüber sehr dankbar, sowohl André als auch Dustin, dass man dieses Tandem so ein bisschen gebildet hat. Und ich glaube, das ist schon eine gute, wichtige Sache. Sicherlich auch irgendwo eine Vertrauensperson, Dustin. Und ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Geschichte, wie das jetzt einfach gelaufen ist. Und ich hoffe, das läuft auch noch genauso weiter. Davon bin ich überzeugt auch.
Das hoffe ich auch, dass es erstmal noch so weiterläuft. Weil er gibt sich schon sehr viel Mühe. Er ist sehr, sehr viel am Arbeiten. Vielleicht ein Ticken zu viel manchmal, aber sonst erst immer noch mal eine Videoanalyse mehr, anstatt lieber einen Tag frei. Deswegen bin ich unglaublich zufrieden mit ihm.
Auch wenn er dich Angsthase und Pudel und nervig nennt, oder? Das verzeihst du ihm dann?
Ja, es ist die Kritikfähigkeit, die er dann schon angesprochen hat, die man da manchmal haben muss. Aber nee, das passt sehr gut.
Ist ja auch liebevoll gemeint. Das ist das gute Spieler-Trainer-Verhältnis, wenn man sich auch mal gegenseitig beleidigen kann. Adrian, wie funktioniert die Jugendförderung in Deutschland? Das verschieben wir mal in der nächste Folge. Kader Vereinstraining Sportschule. Richard, die notiere ich mir mal, die Frage. Die kann man mal in einer Zweierfolge besprechen, wie das alles mit der Sportförderung, Jugendförderung. Da kann der Richard ein Referat halten hier, ein längeres.
Dann machen wir eine XX-Large-Folge.
Eine XX-Large-Folge, genau. Le Toppe, wie wird er in der Nationalmannschaft genannt von den Kollegen? Ah, das Thema Spitzname, da hatte ich auch noch eine Audio von. Pass auf, bevor du antwortest, spielen wir erstmal die Audio von Dustin, den habe ich nämlich ja auch gefragt, was denn eigentlich jetzt dein richtiger Spitzname ist.
Ja, ich bin da nicht so drin in diesem Spitznamen-Thema. Ich weiß, dass er mal Danger damals genannt wurde, von mir nie, ich nutze keinen Spitznamen. Ich weiß, dass Matze Danzer mir erzählt hat, dass er den Stadion, den Hallensprecher von Hilpoltstein davon überzeugen konnte, dass er ihn als Red Devil ankündigt. Ich glaube, dass irgendwann mal so Sachen wie, weiß ich nicht, Ginger Ninja oder so im Raum standen. Danny heißt da, wenn er ein bisschen zu viel wieder von seinem Ausrüster schwärmt, vergisst dann manchmal, dass er André heißt und landet dann schnell bei Andro. Da gibt's, glaube ich, eine Vielzahl von verschiedenen Wegen, wie manche Leute ihn nennen. Ich glaube, dass sich keiner so richtig davon durchgesetzt hat. Oder wenn, kriege ich es zumindest nicht mit.
Ja, sag jetzt mal, André, hast du jetzt einen offiziellen Spitzname oder ist es wie Dustin sagt?
Nee, ich habe keinen offiziellen Spitznamen. Der Matze Danz hat sich viel Mühe gegeben, auf jeden Fall bei den Spitznamen. Er hat jetzt Red Devil in Hilpoltstein durchgebracht. Davor hat er mal Blockmeier mich genannt. Aber es war nie wirklich ein Spitzname, der dann konsequent genutzt wurde.
Blockmeier finde ich auch gut. Andro Blockmeier. Richard, was ist eigentlich dein Spitzname, Richard? Hast du jemals, also Richie, jetzt gibt's noch irgendwas, wie du genannt wurdest? Vielleicht auch mal im Spaß von irgendeinem deiner Weggefährten?
Ja, es gab mal eine ganz kurze Phase, da wurde ich immer McEnroe genannt. Das hat, glaube ich, einen direkt kausalen Zusammenhang. Erstens mit meiner Frisur und zweitens, dass ich zwischendurch im Spiel, als ich jung und frisch war, durchaus relativ emotional gewesen bin.
Wenn mal rot angelaufen bist dann quasi. Nächste Frage. Wir gehen weiter, Richard. Ich möchte dich nicht weiter da festnageln. Mieswoon24, wer ist dein Lieblingstischtennisspieler? Hast du gesagt, Timo Boll? Gibt's noch irgendwie jemanden?
Oh, jetzt gerade schaue ich schon ganz gerne auch mal dem Alexis Lebrun zu. Der hat in letzter Zeit ein ganz schönes und ansehnliches Spiel, sag ich mal, entwickelt. Der ist sehr viel auch noch von hinten am Fischen und macht da schon ordentliche Rallyes.
Sehr gut. Bennett Robben, welche Übung am Balleimer ist für dich die effektivste und wichtigste?
Ja, das kommt ja immer drauf an, woran gerade gearbeitet wird. Ich glaube, klassisch ist erstmal ein bisschen einfach vorn, zwei Drittel vorn ein bisschen arbeiten am Balleimer und sonst jetzt gerade mit Rückhand ist immer noch viel. Da wird dann viel eröffnet oder viel auch ein bisschen gegengezogen.
Sehr gut. Luca Vajo, das ist vielleicht eine ganz interessante Frage. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es eine gute Antwort drauf gibt. Was ist das Geheimnis, dass du so viel besser geworden bist im letzten Jahr? Sagen wir mal, in den letzten ein, zwei Jahren. Gibt es irgendein Geheimnis?
Ich würde sagen, viel Training und vielleicht ein bisschen Glück auch dabei. Aber ja, im Endeffekt ist immer Training da, wo die Grundsteine gelegt werden. Und dass man dann halt irgendwie, dass ich dann halt ein, zwei Turniere hintereinander so gut spielen konnte, das war dann am Ende vielleicht einfach ein bisschen Spielglück, dass ich dann auch mal die knappen Situationen dann für mich entscheiden konnte. Und das war dann irgendwann dann so eine kleine Welle, wo ich dann so drauf geritten bin quasi, dass man halt bei den knappen Spielständen immer so ein hohes Selbstbewusstsein quasi hatte, dass man da auch die richtigen Entscheidungen getroffen hat und sich nicht immer für die ängstliche, auch wenn ich das meistens gemacht habe, für die ängstliche Entscheidung entschieden habe, aber dass man da halt trotzdem dann die knappen Dinger gewinnt und dann, wenn man ein, zwei knappe Dinger hintereinander gewinnt, dann sieht es im Turnier auch deutlich anders meistens aus.
Also ist das Geheimnis am Ende doch wieder nur viel hartes Training und Selbstbewusstsein? Habe ich mir schon gedacht. Letzte Frage. Wer trainiert denn? Das wissen wir schon. Arthur 030471. Und warum so viel Ballonabwehr? Gibt eine gute Überleitung zu unserer Tischtennis-Nerd-Ecke. Warum so viel Ballonabwehr, André?
Ja, ich mach's nicht freiwillig. Wenn, dann mache ich es nur, weil der Gegner mich dazu gezwungen hat. Weil es am Tisch ein bisschen zu schnell für mich ging, dann musste ich dann einfach mal ein bisschen Ballonabwehr spielen. Und bis ich dann da so ein bisschen sag ich mal, Touch dafür hatte, dass ich dann von hinten auch so ein paar Bälle zurückbringe. Das hat sich dann dadurch entwickelt, dass es leider zu häufig vorkam, dass ich am Tisch zu langsam war und dann die Ballon abgeben musste.
Ja, aber, und Richard, Tischtennis-Nerd-Ecke, wir haben jetzt die 47. Folge und wir haben uns, glaube ich, noch nie wirklich über dieses passive Spiel unterhalten, was ja fast wie das offensive Spiel eine ähnliche Gewichtung hat. Und ich muss sagen, bei André ist es halt dadurch, dass er das so gut beherrscht, das macht halt sein Spiel auch einfach unglaublich attraktiv. Man schaut ihm gerne zu, er rettet viele Bälle, er beherrscht diese Ballonabwehr auch echt gut. Er war, glaube ich, jetzt auch gegen Kulczycki im Halbfinale, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch ein Ballwechsel dabei, wo du am Ende auch den Punkt machst. Richtig, richtig gut. Oder war es nicht sogar bei 9-8? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich frage mal so, Richard, ist es ein Mythos, dass man den ersten langen Ball vom Gegner eigentlich immer anziehen muss als Offensivspieler?
Also ich sag mal so, wir haben ja 2025. Ja, wenn du mir die Frage vor 15 Jahren gestellt hättest, dann hätte ich gesagt, auf jeden Fall, jeden Ball, den man nicht als Erster als Topspin spielt, ist ein verlorener Ball. Heute ist es tatsächlich anders. Es gibt vielleicht ein bisschen weniger auf die ganz langen Bälle, aber mehr auf die halblangen Bälle. Hat man früher eben gesagt, okay, jede Möglichkeit anfangen, jede Möglichkeit mit einer guten Rotation eröffnen. Aber heute ist es so, wenn ich den halblangen Ball nicht optimal annehme, dann habe ich tatsächlich oftmals sogar einen Nachteil. Und dann ist es mitunter besser zu sagen, okay, ich lass mal den Gegenüber anfangen, halte den ersten Ball und probiere dann eben frühzeitig zu übernehmen. Das ist etwas, was viele Spieler mittlerweile eben aufgenommen haben in ihr Spielrepertoire. Patrick Franziska zum Beispiel hat sich im passiven Spiel sehr verbessert. Das ist mit einer der Gründe, warum er eben so diesen nächsten Schritt gemacht hat. Dimitri Ovtcharov, der eben sagt, okay, wenn ich mich unsicher fühle, spiele ich den Ball, auch wenn mal halblang die Möglichkeit bestehen würde, einfach mal rein und ich weiß, ich kann mich auf diesen ersten Block verlassen. Entscheidend ist halt dabei, dass ich nicht passiv bleibe. Entscheidend ist, dass ich dann nicht in die Ballonabwehr gehe. Und wenn ich jetzt einfach mal so die letzten Jahre Revue passieren lasse, auch ein Harimoto ist ja nicht unbedingt so, dass er auf jeden halblangen Ball anfängt, sondern lässt unheimlich häufig mal auch den Gegner anfangen und übernimmt dann sehr gut. Das ist tatsächlich so ein Stück weit, ich will es mal sagen, der Paradigmenwechsel im modernen Tischtennis. Natürlich muss ich auf halblang sehr gut anfangen können, auf einen langen Ball sehr aggressiv spielen können. Aber wenn man das Gefühl hat, es geht nicht, dann ist es auch eine Variante zu sagen, okay, komm, fang du an und ich muss jetzt mit meinem passiven Spiel reagieren, um dann eben zu steuern, weil heute der Gegenspin, der vielleicht vor 10, 15 Jahren ein schwieriger Schlag war, den können heute fast alle Spieler und auch Spielerinnen fast perfekt.
André, was ist für dich die Kunst des Passivspiels? Kannst du das ausmachen?
Also, ich weiß nicht, ob es eine Kunst dann am Ende bei mir ist, aber es geht bei mir viel darum, dass ich quasi die Ruhe bewahre, wenn der Gegner dann einen aktiven Schlag spielt. Wenn ich, sobald ich hektisch werde oder überhaupt den Anstand mache, ein bisschen zu zögern, weil ich dann Angst vor dem Ball habe, dann ist meistens das passive Spiel direkt schon vorbei, wenn man einen Fehler macht. Aber wenn dann einfach das Gefühl hat, okay, ich fange den ersten Ball von dem Gegner, das gibt einem auch eine gewisse Ruhe im Spiel und im Ausrückschlag. Weil wenn da mal ein Ball, sag ich mal, misslingt oder man gezwungen wird, lang zu spielen, dass es dann einfach immer noch kein Weltuntergang ist. Also der Vor- und Gegenzieher, wenn der sitzt, dann gibt es auch, es ist quasi eine Waffe auf jeden Fall, weil man auch viele schlechte Eröffnungen provozieren kann. Und dass man da dann halt direkt draufgehen kann, ist dann schon fast wie das Aktivspiel. Aber wenn man sich halt durch das Passivspiel erarbeitet, man sich halt diese Grundsicherheit, dass man überhaupt das provozieren will oder provozieren kann. Weil wenn es am Ende nicht klappt, ist auch kein großer Weltuntergang. Wenn man den ersten fängt und danach dann versucht, aktiv zu werden, ist es ja immer noch, dann irgendwann kommt man halt immer wieder ins Aktivspiel zurück und am Ende ist das Passivspiel nur diese Grundsicherheit, die man dann hat fürs Spiel.
Aber du bist schon auch so, dass du quasi sagst, bei einem Rückschlag oder im Spiel, ich lege lieber mal ein mit Qualität, als dass ich versuche, den allen sofort überm Tisch zu spielen. Das ist auch was du bewusst dann machst.
Ja, für mich ist eine schlechte Öffnung ist deutlich schlechter als ein guter Schub. Und leider ist meine Öffnung nicht immer so gut. Deswegen muss ich da zum Schub manchmal zurückgreifen.
Richard, welche Rolle spielt der Plastikball am Ende auch dabei?
Ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle. Wenn man früher immer oder auch heute ja nach wie vor gesagt hat, okay, welche Parameter sind entscheidend? Geschwindigkeit, Platzierung, Rotation. Und mit der Einführung des Plastikballs hat eben die Rotation auch wissenschaftlich belegt, ein Stück weit abgenommen, was es einfacher macht, das passive Spiel nach vorne zu bringen und was natürlich auch insgesamt die Weltklasse noch enger zusammenrücken lässt, weil vorher musste man diese drei Parameter beherrschen, jetzt sind es vielleicht zwei plus Rotation und Rotation an sich hat halt tatsächlich an Wichtigkeit ein Stück weit verloren. Man sieht ja wirklich, dass man auch nicht nur sagt, ich lasse jetzt den Gegner mal anfangen, sondern geht zum Teil auch in die Richtung, jetzt hebe ich an, also bewusst ganz ohne Rotation zu spielen, um mal was anderes zu machen. Und ja, das hat sich tatsächlich jetzt mit dem Plastikball noch verstärkt.
So, und damit der Lernfaktor unseres Podcasts nicht nur naja ist, würde ich mal sagen, vielleicht könnt ihr beide das nochmal ein bisschen runterbrechen, auch auf so einen Amateurspieler wie ich. Wie wird man denn besser im passiven Spiel? Wir haben ja immer unsere drei goldenen Tipps, Richard, im Podcast als Kategorie. Vielleicht kriegt ihr die zusammen hin. Wie kann man daran arbeiten? Einer ist ruhig bleiben, aber ich lasse euch einfach mal.
Willst du anfangen, André, oder soll ich anfangen?
Ja, ich kann es versuchen. Tipp von mir wären auch Schläger oben. Das ist so ein grundsätzliches Ding, weil man einfach schnell reagieren muss oben. Und wenn man ruhig bleiben, Schläger oben hat, das ist eigentlich schon sehr viel getan fürs passive Spiel.
Ja, also es wäre mein dritter Punkt gewesen, Schläger über Tischniveau und dabei eben noch die Hand vorne lassen, ja, weil man kann ja auch das Tischniveau haben und man hat die Hand irgendwo so ein bisschen weiter hinten. Also das ist halt, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Sache. Wenn man vorne über Tischniveau hat den Schläger, dann kann man da ein bisschen einfacher reagieren im passiven Spiel. Für mich ein konkreter Tipp, was ich ganz spannend immer finde, ist, man unterteilt ja oft, das sind meine Übungen, das ist deine Übung. Und tatsächlich vielleicht auch mal zu sagen, okay, meine Übung in die Richtung zu gehen, auch wenn ich sie als aktive Übung spiele, mal den Gegner anfangen lassen, den ersten Ball zu fangen, zu halten, von mir aus in die Rückhandseite zu blocken nach dem ersten Topspin und dann geht's in, keine Ahnung, 2-2 oder 3-1 oder frei gegen Rückhand. Also durchaus bewusst mit diesem Aufschlag-Rückschlag ersten Block anfangen. Das wäre ein weiterer Tipp von mir. Hast du noch einen, André? Oder soll ich nochmal nachlegen?
Du kannst gerne nochmal nachlegen, ich habe keine, weil ich finde...
Ja, also was halt einfach auch ein Klassiker ist, dass man auch bewusst sagt, ich möchte dieses passive Spiel trainieren, Hand oben, indem ich sage, okay, am Anfang ganz regelmäßig, ich lasse mein Training so aufbauen, dass mein Trainingspartner mir 1-1 zieht, einfach nur ganz regelmäßig am Anfang und dann tatsächlich das so ein bisschen ins Unregelmäßige zu gehen, ein oder zwei in Vorhand, einen in Rückhand. Und dann, das ist nochmal eine ganz entscheidende Sache, dass man das eben nicht 15 Minuten lang macht, sondern tatsächlich eben auch dann vorgibt irgendwann, okay, jetzt kommt der Wechsel mit Rückhand parallel oder der Gegenspin und dann wird eben frei weitergespielt. Ne? Dass man immer so diese Affinität hat, okay, das passive Spiel bleibt nicht passiv, das passive Spiel ist quasi immer diese Übergangsphase, um zu suchen, wie werde ich wieder aktiv.
Sehr gut. Und das Thema, wie man mehr Durchschlagskraft bekommt, das haben wir auch schon öfters abgehandelt, wo ich ja immer, was bei mir hoffnungslos ist.
Mit der Rückhand hast du die?
Mit der Rückhand? Ich kann ja nicht über Rückhand spielen, das ist ja auch behämmert. Also es sieht ja auch selbst in der Bezirksliga sieht das ja blöd aus, wenn ich in der tiefen Vorhand die Rückhand.
André, hast du den Benedikt schon mal spielen sehen? Also wenn er die Rückhand durchzieht, ist kein Spaß.
Mal leider nicht, aber ich würde jetzt gerne nach der Erzählung.
Ja, ich habe dem Richard auch schon mal einen Satz abgenommen.
Oh.
Ist es schon ein paar Jahre her?
Oha.
Müssen wir immer wieder neu aufkochen. Ich habe schon 10-mal einen Podcast erzählt, aber so alle 10 Episoden muss ich das nochmal droppen, so dass die Leute das nicht vergessen. Auch wenn ich jetzt aktuell den niedrigsten TTR-Wert meiner Tischtenniskarriere im Erwachsenenbereich erreicht habe. Also aktuell habe ich, na gut, mit Rückhand habe ich keine Probleme mit dem Rest. Egal. Also, passives Spiel, trainiert's, es ist wichtig. Schläger oben versuche ich auch immer zu machen, weil wird der Arm irgendwann so schwer. Das ist so das Problem. Wir haben noch ein Thema, ich glaube, das können wir jetzt auch relativ kurz auch noch nur anschneiden, aber ich würde trotzdem mal kurz besprechen mit euch beiden, weil es irgendwie auch so das Thema war, nach Weihnachten im Welttischtennis, würde ich sagen, nämlich Sportschau.de hat es betitelt mit Streit im Tischtennis, das WTT-System gerät unter Druck, denn die beiden Einzel-Olympiasieger Fanzhen Dong und Chen Meng haben sich aus der internationalen World Tour zurückgezogen. Grund dafür, als Grund haben sie genannt, insbesondere die Struktur beim Veranstalter World Table Tennis. Fanzhen Dong hat da verlauten lassen, leider hat die WTT ein neues Strafsystem eingeführt. Ich kann mir dieses nicht leisten, akzeptiere aber die Entscheidung. Die einzige Folge, die ich daraus ziehen kann, ist Rückzug aus der Weltrangliste. Jetzt kam letzte Woche eine Reaktion von WTT. Also diese Teilnahmepflicht bei den Grand Smashes wurde aufgehoben und ich glaube, Richard, korrigierst mich sicher gleich, bei 2 von 6 Champions kann man quasi unentschuldigt fehlen, würde man in der Schule sagen. Vielleicht ganz kurz, Richard, du kannst es ja mal gut einordnen. Wie erlebst du diesen Streit im Tischtennis, der ja schon ehrlicherweise auch schon ein bisschen schwellt, eher dann unter der Oberfläche, auch nicht nur bei den chinesischen Spielern, sondern auch bei europäischen. Wie hast du das erlebt und wie siehst du jetzt die Reaktion von WTT da drauf?
Ja, also das ist unterschwellig schon lange Zeit, dass die Spieler eben diese Wettkampfdichte wirklich beklagt haben und auch nachvollziehbar beklagt haben, weil wir sind eben noch nicht Tennis. Die Spieler sind absolut darauf angewiesen und ich bin auch sehr froh daran, dass wir so eine starke TTBL haben, diese Kombination eben zu haben. Und wenn es dann so ist, dass man quasi 11 Turniere spielen muss und gar keine Exit-Strategie dabei hat, als sich vielleicht irgendwann mal krank zu melden, dann ist das einfach eine schlechte Entwicklung. Man kann das ja einfach mal hochrechnen. 11 Turniere ohne EM, WM bedeutet 100 Tage im Jahr mit Wettkämpfen unterwegs. Wann hat man Zeit, um vielleicht mal eine Verletzung auszukurieren? Wann hat man Zeit, um Trainingsphasen einzuführen? Und das war schon etwas, was viele Spieler beklagt haben. Am Ende war es wirklich so, dass sicherlich die Chinesen als stärkste Nation und natürlich auch als Multiplikator mit Fan Zedong und Chen Meng diesen Ausschlag gegeben haben. Dann wurde eine Taskforce eingeführt, in dem eben ja sich verschiedene Player eben gefunden haben von der ITTF. Auch Andreas Hein vom DTDB für die FIT oder Achanta Kamal als Spielersprecher. Es wurde ein Forum mit den Spielern beim Grand Smash in Singapur gemacht. Ja, und dann muss man wirklich sagen, also Chapeau, das, was da jetzt entschieden wurde, ist ein riesengroßer Schritt auf die Spieler zu. Ich glaube, dass es genau der richtige Schritt ist. Ich glaube, dass WTT als Institution da eben die Stärke gezeigt hat, zu sagen, okay, wir müssen uns in irgendeiner Form anpassen im Sinne der Spieler. Und das ist für mich ein Riesenschritt. Gibt es doch mehr Flexibilität für jeden einzelnen Spieler in der Planung der Saison. Also ich glaube, das ist eine ganz elementare Geschichte gewesen.
André, wie ist es für dich jetzt, gerade der jetzt so neu auch in das Herrentischtennis, in den World Circuit reinkommt? Ich hätte es gesagt, für einen Spieler jenseits der Top 100 bist du ja nicht mehr seit dieser Woche. Ich sage mal jetzt nicht für die Top 20, Top 50 Spieler. Wie nimmst du das wahr? Was für Themen hast du in der Hinsicht?
Ja, ich habe das relativ aus der Ferne alles mitbekommen und auch erlebt, weil die größte Regeländerung oder die Regeln galten ja für die Champions und für die Grand Smash und da habe ich noch keine Rolle gespielt oder spiele immer noch keine Rolle dafür. Deswegen war das für mich alle Themen, die quasi die anderen versucht haben auszukämpfen und ich habe mich dafür natürlich interessiert, habe mich auf dem Laufenden gehalten, aber ich war weder in der Position, etwas zu sagen oder zu machen und noch hat es mich groß beeinflusst, die ganzen Regeländerungen. Deswegen habe ich da aus der Ferne zugeguckt und habe dann bisschen verfolgt, aber viel mehr konnte ich da nicht machen.
Was ist so dein Plan jetzt für die internationale Saison 2025?
Ja, weiter versuchen, so viele Spiele zu gewinnen wie möglich, aber auch vor allem Erfahrung zu sammeln, auch mal gegen die Top-Leute zu spielen. Und wenn man ja gegen die Top-Leute spielt, war es hoffentlich schon ein gutes Turnier oder man hat nicht die beste Ausführung bekommen, eins von beiden. Aber auf jeden Fall hat man dann die Chance, mal auch Erfahrung zu sammeln, wie es ist, gegen wirklich das oberste Regal zu spielen, auch im Wettkampf und nicht nur im Training. Und ich glaube, wenn man da kann man viel lernen und viel mitnehmen. Und das ist so das Ziel für 2025, erstmal viel lernen und entwickeln.
Welche Turniere hast du da jetzt schon fix im Visier? Ich meine, das ist auch immer, wo kann man mitspielen, wo kann man nicht mitspielen? Wie passt das in die Ligaplanung? Was sind so die nächsten Turniere für dich, WTT?
Ich werde jetzt versuchen, den Star-Contender in Chennai zu spielen. Das ist einer der Star-Contender, wo ich dann auch als Deutscher reinkomme, weil die Begrenzung, sag ich mal, nicht ausgefüllt wurde von den anderen Top-Spielern. Deswegen ist da die Chance für mich, in den Star-Contender reinzukommen, den werde ich jetzt erstmal wahrnehmen. Und ja, danach wird dann erstmal geguckt, welche anderen Turniere noch kommen.
Richard, letzte Frage. Wie siehst du das jetzt grundsätzlich für André auch? Auf was kommt es da an? Ich meine, er hat es gerade gesagt, es gibt immer diese Beschränkungen von Nationen. Es gibt Turniere wie Champions, wo er nicht reinkommt, oder Grand Smash. Ich weiß nicht, ob er dann in die Qualifikation reinkommt. Was sind da so die Knackpunkte für einen jungen Spieler wie André um die Position 100?
Ja, also um die Position 100, dann hat er schon zunächst mal grundsätzlich eine Chance beim Grand Smash. Man muss natürlich die einzelnen Restrictions noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das heißt also, wie viele Spieler sind zugelassen? Entscheidend ist, und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir zum Beispiel zwei Feeder in Düsseldorf haben, dass wir eben André in Position bringen, zunächst mal auf den etwas kleineren Turnieren. Bedeutet für mich viel, diese Feeder zu spielen. Wenn man dann am Ende in Contender oder in Star-Contender reinkommt, umso besser. Zum Glück, muss ich sagen, gibt es relativ viele Feeder mittlerweile. Ich glaube, das ist mal zunächst der erste Schritt, sich da eben in Position zu bringen. Und dann muss man schauen, vielleicht langt's ja für den einen oder anderen, für das ein oder andere größere Turnier. Es gibt ja auch immer die Idee der Wildcards. Und ja, die Wildcards gehen übrigens nicht für die National Entry Restriction. Also das sind dann immer noch on top. Da kann man natürlich auch versuchen, nochmal Wildcards zu beantragen. Also das wäre der Weg von klein nach groß. Das ist ja quasi genau das. Da bin ich auch bei WTT, die sagen, okay, die Feeder sind, um anzufüttern.
Ja, und wenn André da so gut weiter anfüttert wie letzte Woche in Düsseldorf, dann geht's auch schnell noch weiter nach oben in der Rangliste. Wir haben es geschafft, André. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du gehst jetzt gleich wieder ins Training wahrscheinlich, oder? 35?
Ja, heute Nachmittag geht's weiter.
Genau. Und schaut euch Europe Top 16 an. Es läuft seit heute. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, ob eine Deutsche, hat Sabine schon gespielt und Benne? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nicht mehr geguckt während unserer Aufnahme. Aber das ist jetzt eh nicht relevant für die Hörer. Dennoch würde ich euch beiden noch euren Siegertipp gerne abbringen. Damen und Herren, Richard, wer holt sich das Ding? Du darfst anfangen.
Du musst also nicht bei Deutschen sagen, ne? Ich hoffe bei den Damen, dass wir eine deutsche Spielerin ganz oben haben. Und ehrlicherweise würde ich mir das natürlich auch bei den Herren wünschen. Aber du wirst von mir, und da bleibe ich dabei, nicht den genauen Namen hören. Und ich hoffe, dass das weiter versucht, mir den genauen Namen zu entdecken.
André, bitte, sag zwei Namen. Du musst keinen deutschen Spieler oder Spielerin sagen.
Ja, ich hoffe tatsächlich auch, dass die deutschen Spieler da oben stehen werden. Wenn du unbedingt Namen haben willst, würde ich jetzt mit dem Formschacken, ich glaube, Dang hat jetzt auch in der Champions League gegen Alexis gewonnen. Das ist, zeigt, dass er in einer relativ guten Form ist, dann gehe ich mal mit ihm. Und bei den Damen, ja, vielleicht ein kleiner Underdog-Tipp. Ich weiß nicht, ob Han Ying, wurde ja invited, glaube ich. Vielleicht schafft sie ja das Riesen-Comeback da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Das würde mich jetzt, glaube ich, auch sehr freuen. Deswegen, und mich natürlich auch, keine Frage. Das wäre natürlich die Geschichte der Geschichten. Es bleibt spannend auf ettu.tv, ettu.org, ettu.tv könnt ihr alle Spiele, es wird auch nur an einem Tisch gespielt, erstens auch mit 22 Spielern, nicht mit 16, über 4 Tage, deswegen läuft es auch heute schon, die Spiele verfolgen, also schaut mal rein. Ansonsten bedanke ich mich, André, super, dass du da warst, hat richtig Spaß gemacht, bleib so wie du bist, sage ich dazu nur. Ich würde sagen, Richard, wir arbeiten an unserem Passivspiel.
Wir beide arbeiten am passiven Spiel. Genau, du
am Sonntag.
Auf jeden Fall.
Und dann sehen wir uns bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.